Marco.
Ja, Yves?
Also erstmal ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier in Berlin, wenn so geböllert wird, wenn so ausgiebig gefeiert wird, sieht am nächsten Tag die ganze Stadt aus wie ein Mülleimer.
Mhm.
Ja, das passt richtig gut, denn auch wir bringen heute unseren Müll raus. Denn wir haben noch ein wenig gesammelt, aber die Tonne war noch nicht voll genug, um die jetzt rauszustellen. Aber jetzt passt da echt nichts mehr rein. Ich habe schon gequetscht. Ich habe wirklich alles raufgepresst. Du hast bist auch noch mal draufgesprungen, hast mich angeguckt und gesagt, Yves, die Nummer ist durch. Wir sind voll. Das heißt, wir bringen jetzt noch mal den Müll des alten Jahres raus und heißen euch auch herzlich willkommen zu einem weiteren Jahr Nerd und Kultur 2026, denn auch 2026 geht Nerd und Kultur weiter.
Man muss auch dazu sagen, es ist hauptsächlich dein Müll, weil wie ich im Top 10, der Top 10 der 2025 ja schon erzählt habe, habe ich es geschafft, dieses Jahr gar nicht so viel Kacke zu sehen. Und wir haben zwei Überschneidungen in unserer jeweils Top-5-Liste. Das ergibt ja unsere Top 10. Jeder bringt eine Top 5 mit. Und wenn wir Überschneidungen haben, haben wir ja immer Ehrennennungen. Und diesmal kommen die zwei Ehrennennungen aus dem Pool dieser Scheißigkeit, kommen gleich komplett von dir, weil ich ja noch so beim Gucken in meinem Letterboxd-Account gedacht habe, nee, ich weiß nicht, das hat nicht die Top 10 verdient, das hat nicht die Top 10 verdient. Ich muss auch dazu sagen, ich habe versehentlich gelogen bei dem Top 10 Ranking von mir. Weil da habe ich ja noch gesagt, ich hatte dieses Jahr keinen einzigen Film, der unter 2 Sterne war auf Letterboxd bei mir. Das stimmt nicht ganz. Meine Nummer 1 war doch unter 2 Sternen, habe ich irgendwie übersehen. Oder aus meinem Gedächtnis gestrichen aus Gründen. Und deswegen ist er die Nummer 1. Alle anderen Filme sind 2 Sterne aufwärts. Also 2 bis 2,5. Und 2,5 finde ich ja sogar noch, kann man gucken im Kino. Muss man nicht. So. Und 2 dieser Filme, ich glaube 2, 2,5 Filme, habe ich sogar drin. Aber sie haben es trotzdem verdient, hier vorzukommen. Und den Rest hast du dann beigetragen, weil bei dir prügeln sich ja die Filme um die Top Tens in deinem YouTube-Video schon. Und hier musst du auf 5 runterdampfen, plus diese 2 Ehrennennungen. Deswegen macht euch auf was gefasst. Und wir haben zu jedem einzelnen Film hatten wir schon eine Podcast-Folge. Entweder eine komplette Folge, was erschreckend oft vorgekommen ist, oder in einem der vielen Potpourris hatten sie sehr prominente Plätze und wurden ausgiebig besprochen.
Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt diese Liste angucke, die ich habe, ja, ich werde keinen dieser Filme ein zweites Mal in meinem Leben gucken. Und ich habe jeden einzelnen Film auf dieser Liste gehasst und ich das Einzige ist, es gibt eine Ehrennennung und das wird ein Film sein, den ich mir häufiger angucke und den ich wo ich wirklich so an Türen klopfen werde und sage, habt ihr Zeit, über unseren Lord and Savior zu sprechen? So, weil der ist es wert. Der muss zwar auf einer Flop-Liste landen, aber er könnte auch auf einer Top-Liste landen, weil er mir dieses Jahr so viel Freude bereitet hat.
Das ist der Madame Web von 2025.
Es ist besser als das. Es ist unbeschreiblich, wirklich. Es ist unbeschreiblich. Letztens hat mir erst jemand gesagt, dass nach meinem Review dieser Film geguckt wurde. Carmen hat mir gesagt, dass sie den geguckt hat und sie hat gegackert, wie wild. Also der Film ist schon lustig, also aus all den falschen Gründen, aber das ist halt genau das Ding. Wie stellt man so eine Liste zusammen? Das ist für mich immer das ganz Schwere, weil es gibt ja Filme, die sind halt auch objektiv hart scheiße, aber kannst du einen Wert darin erkennen, der nicht beabsichtigt war, dann sind sie bei mir tiefer auf der Liste als Filme, die mich wirklich wütend gemacht haben oder am schlimmsten gelangweilt haben oder sonst was. Weil ich muss sagen, Madame Web war bei uns beiden letztes Jahr nicht so weit oben auf der Liste wie zum Beispiel Venom The Last Dance, weil der war beschissener. So, Venom The Last Dance war wirklich so slop und scheiße und blöd. Aber Madame Web ist so ein Film, also da kriege ich ja große Augen und sage, den muss ich anderen Leuten zeigen, weißt du so? Und ich bin dankbar für solche Filme, weil die sind lustig. Aus den falschen Gründen. Aber die Filme hier, da kann ich nicht lachen.
Ich hab aber tatsächlich dieses Jahr das Problem, ich habe weder das eine noch das andere für mich gehabt. Ich habe halt nur einen einzigen Film, der mich wirklich wütend gemacht hat. Und das ist meine Nummer 1. Und das war es dann aber auch schon.
Verstehe ich.
Und der Rest, selbst die Nummer 2, die kann man sehen. Die kann man vor allem der Vollständigkeit halber sehen, ohne dass man sich dabei wehtut. Aber den fand ich schon schlecht. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist ein Film, den du auch so schlecht fandest, dass der in der Top 5 gelandet ist. Warte mal, ich sehe gerade, perfekte Überleitung, das ist deine Nummer 5. Meine Nummer 2 ist deine Nummer 5. Let's talk about it.
Captain America Brave New World. Also das war wirklich so ein Film, der hat, also Marvel hat ja sowieso dieses Jahr einen Denkzettel so ein bisschen gekriegt. 3 Filme, alle Flops, beziehungsweise ich glaube, einer war ein moderater Hit im besten Fall, aber ich glaube eigentlich alle waren finanzielle Flops. Und also auf dem Qualitätslevel so eine Scheiße wie das haben die jetzt auch schon Weiche nicht mehr gehabt. Also Captain America Brave New World ist, und das kann ich nicht häufig sagen. Weißt du, Eternals zum Beispiel, den finden wir ja beide doof. Ja, den finden wir wirklich doof. Aber was der nicht ist, ist stümperhaft. Also das ist ja wirklich, also das ist ja kein Film mehr. Das ist wirklich so zusammengeschusterter Rotz, der nicht mal Sinn ergibt. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen wie damals, als ich Joss Whedons Justice League gesehen habe. Ich konnte richtig erkennen, dass sie diese Szene 4 Jahre mit Unterschied so zusammen gedreht haben. Dadurch gab es keine stringente Narrative in diesem Film. Überhaupt nicht. Es gab keinerlei Charakterentwicklungen für irgendeine Figur, nicht für Sam Wilson, dafür, dass er jetzt unser neuer Captain America ist, ist er halt, ich glaube, wir haben einen Podcast gehabt, wo wir uns so lustig darüber gemacht haben, und zwar, dass die Bad Guys alles erklären, dass die Zuschauer es schon verstanden haben, bevor es die Bad Guys erklären, und dass Sam Wilson im Grunde mit einer gigantischen Lupe rumrennt und sagt, bald komme ich auch drauf. So,
gigantischen Lupe ist ein guter Vergleich. Ja, es ist unglaublich. Ich möchte nur eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ich glaube, ich habe sie damals schon erzählt, aber ich muss sie einfach noch mal schnell sagen. Ich habe 20 Minuten oder so von dem Film im Vorfeld gesehen. Das war auf einer Einladung von Disney. Es gab irgendein Pressescreening. Ich weiß nicht warum, weil ich hatte kein Interview oder so dazu. Das sind eigentlich Dinge, die man nur sieht, Footage-Präsentationen, wenn man danach ein Interview hat. Und danach wurden Meinungen eingeholt von den anwesenden Journalisten. So, es waren um die 10 Leute plus Disney-Angestellte. Wir haben in einem kleinen Kinosaal, haben wir uns 20 Minuten angeschaut. Wahllos aus dem ersten Akt ungefähr. So, chronologisch in der richtigen Reihenfolge, aber ja. Und dann geht das so zu Ende. Und ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, ganze Sätze aufgeschrieben, die sie gesagt haben, weil ich es nicht fassen konnte. Und dann höre ich, wie ein Kollege nach dem anderen zu den PR-Leuten von Disney sagt, ja, war ja eigentlich ganz gut, jetzt würde ich gerne wissen, wie es weitergeht, ist ja schade, dass man nur 20 Minuten hat und so, boah, ganz unterhaltsam, und dann bin ich dran und ich war der Einzige, der lautstark und schockiert gesagt hat, was für eine Scheiße war das gerade? Ich wundere mich, dass all die Leute hier gerade so richtig höflich das noch formuliert haben, wie sie es fanden und dass sie gerne mehr sehen würden. Ich bin ja jetzt nicht der größte MCU-Nerd, aber ich sitze hier, ich kenne die Trailer, ich sehe jeden Schnitt, den sie in diesem Dialog gemacht haben, ich sehe Dinge, die weggeschnitten worden sind. Es ist ganz schlimm geschnitten. Leute reden sich irgendwie falsch ins Wort. Die Dialoge passen nicht mehr zusammen. Das ist schlimm. Es ist teilweise absurd schlecht gespielt. Und ich habe Angst, wie jetzt der andere Film wird. Ich hatte vor dieser Präsentation deutlich mehr Lust, diesen Film zu sehen. Und nach dieser Präsentation prophezei ich euch, das ist einer der schlechtesten MCU-Filme der letzten Jahre und ihr tut euch keinen Gefallen damit. Und wie weiter die Diskussion verlief, will ich jetzt nicht erzählen an der Stelle, aber ja, ich fühle mich jetzt irgendwie so bestätigt nach diesem Film, auch weil niemand mehr über diesen Film redet. Der ist komplett egal für alles, was im MCU davor und danach passiert ist. Der fühlt sich an wie die Falcon and the Winter Soldier Serie. Der Status quo ist derselbe wie zum Anfang. Es ändert sich für niemanden irgendetwas.
Ja, und das Peinliche ist halt auch, also wenn ein Film 2025 im MCU mittlerweile so verzweifelt ist, ich meine, die probieren ja die Karte zu ziehen, und das ist was mich ja generell am MCU abfuckt, das MCU bestand mal aus Filmen von Regisseuren mit eigenen Visionen. Und dann war da dieser extreme Akt, wie schafft man es, das in einen Guss zu werfen für einen Crossover-Film. Ist Joss Whedon wundervoll gelungen, ja. Und ich fand das richtig krass. Ich sehe Iron Man in einer Szene mit Cap. Oh mein Gott. Und spätestens so jetzt in diesen letzten Plätscherphasen war ja eh alles ein Crossover. Also, manche Crossover waren erfolgreich, sowas wie Deadpool und Wolverine, aber wenn du sowas nimmst wie The Marvels, ist ein Crossover-Film. Ist schön für euch, so. Also, überall taucht jetzt, in Thor 4 tauchen die Guardians auch kurz auf. Also, es ist nichts Besonderes mehr, will ich damit sagen, wenn irgendjemand bei irgendjemandem mal Huhu sagt, ja, weil das eh die ganze Zeit passiert. Aber dass die hier so verzweifelt sind, dass sie einen Charakter nehmen aus The Incredible Hulk von 2008, den die Menschheit vergessen hat und sagen, ja, ihr habt euch gefragt, wann der wiederkommt, oder? So, nee, nicht wirklich. So, nee, absolut niemand hat sich das je gefragt, ob der mal wiederkommt. Und das soll krass sein? Also es ist wirklich zum Kotzen. Und dabei wurde der auch angekündigt, dass der im Fahrwasser entstehen soll, wie so Captain America Winter Soldier, so einer der besten im MCU. Und dann kommt das bei raus. Nee, also ich bin fertig. Hast du noch was zu sagen dazu?
Nee, gar nicht, ich möchte überleiten, weil die Antithese dazu, zu allem, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich meine Nummer 5, weil meine Nummer 5 mag ich aus ganz anderen Gründen nicht. Und das ist der eine Film, bei dem wir zwei sehr auseinandergehen, das ist quasi wie Superman in unserer Top-Liste, das ist der Film, bei dem wir auseinandergehen, ist das diesmal der Superheldenfilm, wo wir auseinandergehen. Damals in der sehr lang und sehr ausführlichen und trotzdem sehr empfehlenswerten Podcast-Folge dazu, wo du aber nicht dabei warst, habe ich sehr viel mit meinem Comic-Kollegen und Spezialist Dimi von der GameStar sehr lange über Fantastic Four geredet, der sehr großer Fantastic Four-Fan ist und wir waren beide sehr negativ dem Film gegenüber und deswegen ist ja auch Fantastic Four hier meine Nummer 5. Ich möchte betonen, es ist trotzdem ein Film, den ich auf Letterboxd 2,5 Sterne gegeben habe. Ich finde, das ist ein Film, den kann man gucken. So, als Completionist im MCU, einfach nur, wenn man einen Comicfilm sehen will, kann man den gucken. Das ist alles nicht das Problem. Aber ich muss ihn reinwählen im Verhältnis zu ähnlich gewählten Filmen, die du in der Liste hast, das kann ich schon mal sagen. Weil wenig Filme mich dieses Jahr so sehr, wie soll ich sagen, zum Augenrollen gebracht haben, was die Dramaturgie angeht. Und als dieser Film, eigentlich ist er so ähnlich wie bei Captain America Brave New World, merkt man schon, dass verschiedene Ideen da drin sind, die wieder rausgestrichen worden sind. Also der Film hat ja auch mehrere Phasen durchlaufen. Ich möchte nicht behaupten, nur durch Nachdrehs, aber es sind ganze Storystränge abgefallen, die hier aber angefangen werden und dann zu nichts führen. Ich behaupte, das habe ich schon im Podcast behauptet damals, dass es ganz andere Ideen Richtung Ende gab, was die Motivation der Figuren angeht und wohin das führt, dass es sehr viel darker wäre. Aber so habe ich einen Film, der so bland ist, wie ich selten einen MCU-Film erlebt habe. Wenn er schlechter wäre, also auch inhaltlich schlechter, dann wäre es für mich ein zweiter Eternals. Das ist er aber nicht ganz. Er ist für mich nur so egal wie Eternals, wirklich. Obwohl der gar nicht so egal ist. Ich meine, der zahlt ja auf Doomsday ein, wahrscheinlich mehr als die ganzen anderen Marvel-Filme der letzten Jahre in der Phase, welcher auch immer wir gerade sind, sind wir Phase 5? Ich glaube, Phase 5, oder? Ich verliere
den. Ich glaube, wir sind jetzt Phase 6, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber ja.
Ich kann das auch. Who gives a fuck?
Ja, who gives a fuck? So, das sind Sachen, die googelt man schnell. Und Fantastic Four ist für mich wirklich total bland. Keine der Figuren bleibt irgendwie hängen. Die haben mehr Chemie in den Interviews miteinander als in dem Film selbst.
Da hatte aber auch Pedro auch Anxiety.
Ja. Das kommt noch dazu, dieses virale Ding. Also, selbst, guck mal, mit Fantastic Four hat es sogar Pedro Pascal geschafft, dass die Menschheit ihm ein bisschen überdrüssig ist. Was ich auch ein bisschen schade finde. So will ich das jetzt nicht ausdrücken. Ich finde den Film immer noch eigentlich gut besetzt. Ich finde nur, die haben alle keine Chemie miteinander und die haben eine Ausstrahlung wie diese alten 90er-Jahre Maggi-Werbespots, wenn sie am Tisch zusammensitzen und essen sollen und dann diese künstlichen Konflikte hochgekocht werden, die eh eine Szene später beendet werden. Das Schlimmste fand ich, das war der größte Augenrollmoment für mich in dem ganzen Film, als sie ganz nah on the edge sind, dass es einen echten Konflikt gibt, so. was machen wir jetzt mit dem Kind? Und Vater und Mutter haben komplett unterschiedliche Vorstellungen. Und eine Szene später wird das mit einer sehr platonischen, geflüsterten Rede von einer riesigen Crowd, wird das aufgelöst und gut ist. Und ich könnte noch stundenlang weiter über den Film ranten, weil ich merke gerade, dass ich mich so reinsteige. Ich habe vor Letterboxd gesessen, ich habe ganz viele 2,5-Sterne-Filme. Welchen davon nehme ich als meine Nummer 5? Und ich habe dann bei First Steps, habe ich meine Review noch mal gelesen, habe gedacht, okay, die ist so scharf formuliert, das muss meine Nummer 5 sein. Und so ist es jetzt auch. Ja, aber da gehen wir auseinander. Was daran liegt, dass der Film okayisch ist. Aber ich glaube, dieses okayisch an Fantastic Four triggert mich nur noch mehr. Das ist so, das ist wie ein besser gemachter Ant-Man 3 für mich, wie ein besser gemachter Eternals für mich. Besser okay. gemacht, aber es geht in die Richtung.
Also ich muss halt sagen, für mich war Fantastic Four das, was für dich Superman dieses Jahr war, weil für mich Superman, der ist in meiner Flop 10, so muss ich auch ganz klar sagen, der hat es jetzt nicht in die Flop 5 geschafft, aber der ist auf meiner Flop-Liste und Fantastic Four hat mir dieses ernsthaft Optimistische gegeben und dieses Oldschool-Comics-Lesen und es war auch ein Marvel-Film, der endlich nach Ewigkeiten nicht dieses Bedürfnis hatte, alle 2 Minuten einen blöden Witz zu reißen, weil ich das nicht ertrage in diesen Marvel-Filmen mehr. Und ich habe den auch im IMAX gesehen, meine ich. Und da hat mich das sogar gekriegt mit Galactus, da hat mich das gekriegt, dass ich endlich mal einen Film gucke, wo ich nicht das Gefühl hatte, oh, gib mir den Querverweis. So, dass einfach mal diese Figuren atmen durften. Und das Einzige, weswegen ich auch glaube, dass der gefloppt ist, glaube ich wirklich, er ist nicht dramatisch genug, dass er dich wirklich so grabt, dass du drüber hinweg siehst. Ja. Ich glaube auch, und verstehe mich nicht falsch, wenn wir über Origin-Story sprechen von Superhelden, Batman, glaube ich, müssen wir nie wieder sehen, weil wir es schon zu häufig gesehen haben und wir haben es häufig gut gesehen, ja. Spider-Man müssen wir nie wieder sehen, weil wir haben es häufig gesehen, wir haben es häufig gut gesehen. Fantastic Four haben wir noch nie gut gesehen. Okay? Das heißt, ich finde, es hätte dem Film ausnahmsweise gar nicht geschadet, diesen Kontrast zu haben, so waren sie vor dem Unfall und so sind sie danach. Ich glaube, das hätte dem Film gut getan. Oder, wenn man nicht so charakterfokussiert ist, dass man trotzdem ein bisschen mehr gute stilisierte Action-Momente hätte. Die hat man nämlich gar nicht. Also die hast du am Anfang in der Montage, die so ein bisschen wirkt wie ein Trickfilm und du hast am Ende ein bisschen was. Sonst hast du da nicht wirklich was. Und dafür nimmt sich dann der Film doch ein bisschen zu ernst. Ist da bedeutungsschwanger ein wenig. Also das gebe ich dir. Aber ich habe den echt genossen.
Ich mag die Surf-Sequenzen. Das ist die einzige Inszenierung, die mir wirklich gefallen hat, die Surf-Sequenzen. Weißt du, das Ding ist, ich verstehe dich, dass du sagst, du bist froh, dass mal wie ich wieder so ein überwitziger Marvel-Film da ist. Ich sag halt nur umgekehrt, ich hätte gern, dass er wenigstens witzig ist. Weil ich finde halt nichts witzig daran, außer als Galactus fast in diese Mausefalle getappt wäre. Da habe ich so laut gelacht, weil ich nicht fassen konnte, wie das inszeniert ist, wie er mit dem Fuß so ganz kurz vor der Mausefalle stehen bleibt. So. Das war wirklich wie in einem Comic. Und ansonsten bewegt sich der Humor ja teilweise auf so einem Niveau wie, guck mal, Männer können Kindersitz nicht anbringen. So, weißt du, was ich meine? Das ist nichts, worüber ich lachen kann. Dafür bin ich zu alt.
Ja, aber ich fand, es war alles eher so putzig und trotzdem so ein bisschen ernst. Also für mich war es auch eher so ein bisschen Reed Richards, was ich ganz spannend fand. Das fand ich wirklich ganz spannend, dass der wirklich so gezeigt wurde, dass der eventuell auf dem Spektrum ist. Und das fand ich wirklich echt interessant, weil da gibt es diese eine Sequenz, wo es ja um das Kind geht und geben wir das weg, geben wir es nicht weg. Ja. Und er öffnet diese Option überhaupt und wenn sie ihm sagt, wie kannst du das überhaupt in den Mund nehmen, sagt er, so funktioniert mein Gehirn. Und das fand ich wirklich unalbern eine gute Zeichnung von Reed Richards, dass es danach natürlich eher schnell gefixt wird und es wieder andere Sachen gibt. Das ist generell das unkonsequente Marvel-Ding. Aber ich fand die Charakterisierung relativ stark. Ich fand es auch toll, dass es auch mal wieder ein Film war, der sich erlaubt hat, ruhige Momente zu zeigen, wie Ben Grimm durch New York läuft und so weiter.
Aber genau dieses Spektrum, da bin ich auf der anderen Seite dieses Spektrums, da war ich ganz bei Dini. Reed Richards ist als The Maker einer der größten Bösewichte im MCU-Universum. Und hier kratzen
sie. Nicht Reed Richards.
Doch, Reed Richards, oder?
Ach so, okay. Ich dachte, du meinst Reed Richards im Allgemeinen.
Reed Richards kann je nach welcher, welcher Ausführung, zum größten Bösewicht im MCU-Universums werden. Und sie kratzen so ganz kurz dran und dann wird das nicht mehr adressiert und es passt schon, weil es wird ja am nächsten Sinn gelöst. Und ich finde, auch das zahlt in diese Blendness rein, dass sie alle so flach sind. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwo einen Story-Entwurf, nicht mal ein Drehbuch, sondern sie hatten einmal die Idee, dass es alles so einen Turn nimmt, dass diese Wohlfühlwelt, in der sie ja auch sind, das ist nicht einfach 60er-Nostalgie, das ist eine Wohlfühlwelt, in der diese vier Helden vergöttert werden wie Götter. Und das wird 0,0 hinterfragt. Alle Menschen sind komplett hinter ihnen, bis auf diese eine Szene, in der sie das sofort wieder umdrehen. Und es ist mir alles zu idealisiert und traut sich nicht, irgendetwas zu tun. In meinem Kopf habe ich die bessere Geschichte und ich glaube, die hatte auch irgendwann jemand mal auf Papier auch, dass nämlich diese Welt zerstört wird von Galactus und sie deswegen in unserer Dimension landen. Und ehrlich, ganz ehrlich, in einem Universum, das sich so blind Helden anvertraut und dann deswegen zum Scheitern verurteilt ist, warum eigentlich nicht? So, das finde ich viel spannender. Ich finde sogar dieses eine andere Welt, nur weil es gerade so gut aussieht, aber in Wirklichkeit kann das ja auch andere Implikationen haben. Mit sowas spielt Peacemaker Staffel 2 und das macht Peacemaker, das DCU, in dem Moment so viel besser und konsequenter als Fantastic Four. Also wenn mir eines Peacemaker 2 noch mal gezeigt hat, dann wie blöd Fantastic Four ist. Und deswegen, ich komme da von der anderen Seite, ich kann mich da nicht wohlfühlen, ich hasse alles daran, weil es mich zu Tode langweilt, aber das Potenzial ist da, besser zu sein. Es sieht gut aus. Es ist von, wie heißt der nochmal? Matt, hab's schon wieder vergessen. Der da WandaVision gemacht hat. Der Game of Thrones gemacht hat.
Matt Shackman.
Jack
Schaefer.
Matt Shackman war der Regisseur bei WandaVision. Und, genau. Und der war auch Regisseur bei Game of Thrones, bei der Loot Train-Folge. Und ich finde, das sieht man. Der Typ kann Regie führen. Ich finde nur, er hätte ein besseres Drehbuch verdient. Ich finde, der Cast hätte ein besseres Drehbuch verdient. Deswegen ist es jetzt drin. Sei es drum. Ich weiß damit, dann bin ich eher auf einer einsamen Insel. Das ist keine massenkompatible Meinung. Ich behaupte aber, das ist ein Film zum Vergessen. Und der wird nicht so oft gerewatcht, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Aber okay.
Das stimmt, weil der ist ein Flop auf Disney Plus.
Auch auf Disney Plus. Eternals war ein Hit auf Disney Plus.
Auf Disney Plus ist der heftiger gefloppt als bisher der größte Disney Plus Streaming Flop. Und bisher der größte Disney Plus Streaming Flop aus dem MCU war
Marvels?
Ja. Fantastic Four ist ein größerer Flop.
Ach du Scheiße, aber das wusste ich nicht.
Weißt du, was kein Flop ist?
Lass mich raten, was Holy, Achtung Werbung, zu Neujahr anzubieten hat.
Ja, yep, und zwar perfekt für Neukunden zum Jahresstart gibt es das Holy Starter Set Deluxe mit gratis Thermoshaker nach Wahl on top. Das heißt, drink soft, go hard. Iced Tea Classics sind wieder am Start wie Black Tea, Green Tea, Hibiskus. Benutzt doch einfach unseren Rabattcode Nerdkultur und gönnt euch 10% auf eure Bestellung. Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes weareholy.com/Nerdkultur und damit Werbung Ende. Wir springen weiter zu meiner Nummer 4 und hier, weißt du hast gesagt, Eve, hör auf Avatar Fire in the Ass zu sagen.
Unsere Nummer 4. Das ist der eine Film, wo wir uns komplett einig sind, sogar bei der Positionierung. Okay.
Ich höre vielleicht damit auf, irgendwann Avatar Fire in the Ass zu sagen. Ich höre niemals damit auf, Tron Arsch zu sagen. Denn wir sind jetzt bei Tron Arsch angekommen. Und dieser Film ist einfach nur Arsch. Ich kann nichts anderes sagen, als dass dieser Film komplett Arsch ist. Ich weiß, blöder Kritiker, wieso gibst du dir nicht wesentlich Mühe, um den zu kritisieren? Weil dieser Film sich keine Mühe gegeben hat.
Der Film gibt sich sogar viel Mühe, in Zeitlupe Hintern zu zeigen, oder? Man kann das sogar begründen.
Dieser Film ist ein Überbleibsel von irgendeinem MCU-Film, so fühlt sich das an. Also der ist wirklich so ein plucky MCU-Film, der gar nichts mehr mit Tron zu tun hat, so überhaupt nicht, der diesen Markennamen benutzt, null auf das Ende des letzten Films eingeht. Damit ist er auch eins der schlechtesten Legacy-Sequels aller Zeiten, obwohl es sogar ein Legacy-Sequel zu einem Legacy-Sequel ist. Make it make sense. Jared Leto zeigt erneut, dass er einer der beschissensten Leading Men da draußen ist. Und es muss einfach aufhören, dass man probiert, mir Jared Leto aufzudrängen. Ich will den nicht. Der ist nicht gut in diesen Rollen. Der nimmt das Material zu ernst. Das Material nimmt sich selber aber nicht ernst. Dann, wenn eine Sache jetzt auch endlich enden kann, ist es dieser überzogene Tech-Billionär in seinen Mit-30ern. Weil ob es der Typ aus Alien Earth ist oder in diesem Fall Evan Peters ist, es ist genau der gleiche Charakter. Es ist, ich bin geil und jung und Mann, ich kann's nicht mehr sehen, fuck off damit. Aber dann gibt es die Tech-Milliardärin, die gut ist, weil Gründe. Und sie ist halt richtig lieb und toll. Warum? Weil Gründe. Und by the way, ein ganzer Film, der eine Vater-Sohn-Story war, wo der Sohn das Erbe von Jeff Bridges Charakter antritt, der ist einfach mal in Ruhestand getreten offscreen. Fuck off Film. An alle Tron-Fans da draußen, die haben kollektiv den Mittelfinger hochgezeigt für diese Frechheit. Es ist der erste Tron-Film, in dem Tron nicht vorkommt. Warum heißt er dann überhaupt noch Tron?
Das ist okay wegen der Welt. Da muss ich mal finden.
Die Welt heißt nicht Tron. So,
nein,
dann
aber das Universum, was die aufbauen, man assoziiert.
Ja, aber dann nenn es zumindest a Tron Story oder so. Oder weißt du so?
Das kannst du schon Tron.
Ja. Dann, für alle, die sich mal gefragt haben, wie es ist, wenn Tron in unsere Welt kommt, es ist fucking langweilig. Es ist im Grunde genommen auch nur der letzte Akt des Films. Der Trailer sieht so aus, als wenn es eine Invasion gäbe. Ich dachte, das ist Independence Day meets Tron, ehrlich gesagt. Wenn du den Trailer siehst, denkst du es auch. Ist so krass nicht der Film. Und dann guckt man die Kamera und sagt, 80s. Cool. So, das ist der Film. Und es ist halt so peinlich. Es ist wirklich, also ich habe mich selten so krass fremdgeschämt, während ich einen Film geguckt habe dieses Jahr. Jede Entscheidung, jede storytechnische Entscheidung war Müll. Casting war Müll, sogar Schauspiel war Müll. Ich habe gehört, die Hauptdarstellerin hat eine Menge drauf in einem anderen Film. Hier war sie zum Kotzen schlecht. Und man hat sogar noch diese Hexenmutter hier, The Power of Cringe von Acolyte genommen, die in eine Bad Guy-Rolle gehauen. Ihr Schauspiel war auch Müll. Das Einzige, was geil war, war der Nine Inch Nails Banger-Soundtrack. Aber dafür gucke ich mir keinen Film an.
Und selbst der war nicht so gut wie der Daft Punk-Soundtrack in Tron Legacy. Aber ich fand's schon okay. Also, was ich mag, ist, um was Positives zu sagen, weil das ist mein letzter 2,5-Sterne-Film auf dieser Liste. Ich finde, den kann man gucken im Kino, wenn man den Score mag, den Sound mag, ein paar schöne Bilder sehen will. Wenn man das möchte, kriegt man das und das geht schon. Aber der Film selber, bei allem, was du gesagt hast, hast du recht. Ich würde es zwar nicht nur mit Müll betiteln, aber ich bin deiner Meinung. Ich glaube, mein großer Aufhänger war ja damals, und das ist auch jetzt noch, dass der Film keinen echten Protagonisten hat. Der Film steht zwischen allen Türen. Es gibt keine echte Hauptfigur, die eine echte Heldenreise macht, sondern du hast so eine statische Jesusfigur in Form von Jared Leto, der eigentlich als so eine Art Mentor durch den Film gezogen wird. Die echte Hauptfigur wird dann für 2/3 des Films weggesperrt und hat überhaupt nichts zu tun, um am Ende selbst Damsel in Distress zu sein. Das ist dramaturgisch krass unrund. Du spürst förmlich, wie dieser Film, der wurde doch irgendwie 8 Jahre lang oder 10 Jahre lang war der irgendwie in der Produktionshölle. Du spürst förmlich, wie dann irgendwann Jared Leto dazugekommen ist und ihn dann diktiert hat, dass er die Hauptrolle spielen muss und dass es so sein muss und so sein muss. Und wenn er als Produzent dann mit zum Writer dieses Films wird, auch wenn er nicht den Credit für das Drehbuch hat. Aber der redet so viel mit, du merkst, dass dieser Film keine künstlerische Vision mehr hat, sondern nur zusammengestochertes Blockbuster-Kino sein soll. Und dann auch nicht mal funktioniert bei einer Marke, die sowieso noch nie im Kino funktioniert hat. Keiner der Tron-Filme hat funktioniert. Mm. Und das war dann wahrscheinlich im Hintergrund das Argument zu sagen, ja, wir müssen es ja diesmal anders machen, damit es jemand guckt. Aber sie haben es halt so gemacht, dass es erst recht keiner gucken will. Und selbst die Fans, die noch bleiben von Tron, finden es auch nicht geil. Dieser Film ist für niemanden. Und deswegen hat er diesen schlechten Platz auch verdient. Aber der Score ist okay.
Ja, wir sind auch mittlerweile da angekommen, und es gehen langsam die Franchises aus, die es überhaupt verdient haben, Legacy-Sequels zu kriegen, muss ich dazu sagen. Und ja, also Franchise-Fatigue, Legacy-Sequel-Fatigue, glaube ich, ist ein richtig fairer Begriff, weil nicht alles braucht es. Und Tron hatte schon eins. das ein Kult-Following hat tatsächlich. Tron Legacy hat eins. Aber Tron Arsch öffnet die Backen und kackt drauf. Ciao. So, Ehrennennung. Honorable, dishonorable mention. Okay. Wenn ich den hier nicht erwähnen würde, ich wollte eigentlich Superman erwähnen, sehe ich schon bei Marco die Krampfader.
Und wir würden unsere Diskussion nur wiederholen.
Ja, wir würden uns nur wiederholen. Superman wäre eigentlich fairer von mir gewesen, trotzdem reinzubringen. Aber ich muss War of the Worlds hier reinbringen. Ich muss den erwähnen. Weil das ist dieser eine Film, von dem ich gesprochen habe. Gefühlt habe ich jedes Jahr einen Film, der es auf beide Listen schaffen kann. Und War of the Worlds ist also absolut Cinema. So würde Martin Scorsese sagen. So, das ist, also der ist passiert. Es gibt diese Filme, wo man einfach kurz atmet und sagt, der ist passiert. Den gibt es wirklich. Da hat jemand gesagt, ja, wir adaptieren dieses klassische Skript. Oh, ich glaube, mein Essen ist angekommen, weil Benji bellt.
Weil das Witzige ist, Metaebene, jetzt dadurch, dass du auch von der Kamera weggehst, ich kommentiere das jetzt, geh du dein Essen und ich kommentiere das weiter. Das ist ja genau wie War of the Worlds, weil die nichts davon mitgekriegt haben. Ich habe den leider immer noch nicht gesehen, oder zum Glück, ich war verschont. Der erzählt sich wie eine dieser, und das ist ja eigentlich schon fast ein eigenes Genre, diese Filme, die am Computer dir alles erzählen wollen, hauptsächlich über den Bildschirm und über Kameras, die in dieser Welt existieren, ob es jetzt die Smartphone-Kameras sind oder die Überwachungskameras. Und ich verstehe schon, dass so ein Film in der Corona-Zeit, in der er gedreht wurde, passieren kann. Weil es kostet nicht viel, das zu tun. Es gibt Stars, in dem Fall auch. Wer waren das nochmal? Die weibliche Hauptrolle, muss ich Eve gleich fragen. Die hatte einfach nur Zeit und Lust, in einem Film dabei zu sein. Und dann ist das passiert. Ich habe bei Madame Web war das auch ähnlich, dass man halt einfach während Corona was machen wollte. Ich glaube, es war Eva Longoria aus Desperate Housewives, ist, glaube ich, hier mit dabei. Die Leute wollten irgendwas tun, damit sie was zu tun haben in dieser Zeit. Und dann passieren solche Filme, die nicht viel kosten, die sogar Stars an Land ziehen können, die auf einer großen IP basieren und die für den Streaming-Service, in dem Fall Prime, gedacht sind. Und mit all diesen minimalistischen Mitteln ist dann dieser Film passiert, der aber im Wesentlichen an den großen Filmklassiker Birdemic erinnert. So wie er gemacht ist und so wie er sich anfühlt. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung der Ereignisse. Und Yves kann jetzt auch gleich seinen Senf dazu geben, wenn er seinen Senf beim Pizzalieferanten abholt.
So, also, was ich sagen kann, Ice Cube hat halt das schauspielerische Kaliber definitiv drauf, wie in so einem Kammerspiel, einfach nur zu reagieren. Also, wenn ihr euch mal gefragt habt, wie es ist, wenn Hollywood ein YouTuber-Reaction-Channel nachmacht, dann ist das der Film für euch dieses Jahr. Ich habe Tränen gelacht. Und wir sollen dem Typ abkaufen, dass er irgendwie so ein mega super intelligenter Hacker ist. Und es ist einfach Ice Cube wie immer mit einer Brille, weil Brille macht ihn klug. So. Und die Effekte, die wir sehen, also ich könnte jetzt bei YouTube Greenscreen Alien eingeben oder Greenscreen Explosion. Und das wäre so ziemlich das Kaliber, das Level der Effekte, das wir da haben. Das Ding ist eine fucking Geldwäsche und es ist auch noch eine schamlose Werbung für Amazon. Weil was rettet den Tag der Bestellservice von Amazon? So, also es ist halt so ein schamloser Müll, aber der ist lustig. Also wenn ihr das guckt, ihr werdet nicht glauben, was euch da geboten wird. Ich habe gelacht. Ich habe es krass gelacht, erzählt wirklich zu diesen besten schlechten Filmen aller Zeiten, jetzt schon. Also der darf in einem Atemzug genannt werden mit Cats, mit The Room,
Birdemic.
Mit Birdemic, mit The Happening, so. Also er ist wirklich The Fanatic, er ist hier Sleepwalkers von Stephen King, also der ist wirklich, der ist so. Das ist er. Und wenn ihr da ein Herz für habt, für Filme, die so scheiße sind, dass sie lustig sind, aber nicht lustig sein sollten oder wollten, gebt euch diesen Film. So. Aber jetzt springe ich zu meiner... Auch noch kalt. Mit der Bestellung lief echt alles schief, muss ich sagen. Also alles.
Jetzt haben wir leider deine Nummer 3. Wir können auch meine Nummer 3 vorstellen, damit
du. Die haben die falsche Soße draufgehauen. Ja. Mhm. Und es ist kalt. Und es kam viel zu spät. Und dann hatte ich da auch noch diese labbrigen Gurken drauf, die ich wirklich hasse. So.
Also, während du noch den Mund voll hast, ziehe ich einfach meine Nummer 3 vor, nach dieser Ehrennennung von dir, mit diesem feurigen Plädoyer, den zu gucken. Ich werde ihn auch irgendwann sehen. Ich glaube nur, ich muss ihn mit dir sehen oder in so einer richtig bierseligen Laune. Der Film,
so
den ich hier reingewählt habe, ist leider echt schade, dass der da drauf gelandet ist. Bei dem bin ich traurig. Von allen 5 Filmen ist das der eine, wo es mich ein bisschen trifft, weil ich mochte Nobody 1 gerne. Und Nobody 2 ist leider meine Nummer 3, weil das so ein Film ist, der sich komplett wie eine Direct-to-DVD-Fortsetzung anfühlt von Nobody 1 mit die richtigen Sachen, wieder, also nicht die richtigen, sondern die Money-Shot-Sachen aus dem ersten Teil wiederholen, alles in eine sehr seichte Familiengeschichte einpacken, ohne echte Fallhöhen. Und es fühlt sich auch noch beliebig inszeniert vom B-Team an. So ist es auch ein bisschen, weil von Seven, wie heißt die nochmal? 97-11 oder so ähnlich. Ich habe es leider vergessen,
wie heißt die heißen. 7-Eleven Pictures?
7-Eleven Pictures, dieses Stunt-Team, das auch die John Wick-Filme macht. Die haben ein B-Team gegründet. Und dieses B-Team, diese Unterfirma, hat diesen Film gemacht. Und es ist dann tatsächlich, fühlt es sich so an wie früher bei Disney, wenn das Hauptanimationsstudio die großen Kinofilme gemacht hat. Und dann gibt's noch das kleine Animationsstudio, das die Direct-to-DVD-Filme gemacht hat. Da sind auch Perlen dabei, aber die haben nicht das Geld, die Mittel, die Zeit und das Storytelling, um das zu machen, was die Kinofilme gemacht haben. Und dann sind daraus oft noch Serien entwachsen. Und so ist es dann auch leider mit Nobody 2. Was mir ein bisschen Hoffnung gibt, um was Positives reinzubringen, es gibt Nobody 2,5. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, das neulich einen Trailer hatte, also der jetzt erst released wurde. Muss jetzt dazu sagen, wir nehmen vor Weihnachten auf. Wir sind noch gar nicht im neuen Jahr. Und vor einer Woche oder vor ein paar Tagen kam ein Trailer raus, der hieß Normal. Was schon mal klingt wie Nobody. Nobody, Normal, das ist ja quasi ein Spin-off. Und es ist eine Mischung aus Nobody und Fargo mit Bob Odenkirk. Was auch witzig ist, weil er in der Staffel Fargo eigentlich auch das schon mal gespielt hat, diesen Polizisten. Und die verheiraten das jetzt. Und der Trailer sieht gut aus. Der sieht aus wie der Nobody, den ich mir von Nobody 2 erhofft habe. Also gib mal dem Film, ich glaube, ich google den gerade, Normal mit Bob Odenkirk im Jahr 2026 irgendwann vielleicht eine Chance. Ich habe so Nobody 2 nicht gekriegt. Das ist die Vergnügungspark Direct-to-DVD-Variante von Nobody 1.
Ich schreibe gerade ein Review, nur kein Film-Review. Ich schreibe gerade eine Beschwerde an Lieferando.
Okay. Und ich dachte, ich habe dich gekriegt mit meinem Pitch zu Normal.
Nee. Also Nobody 2, ich gebe dir halt recht, ich habe den im Kino gesehen, war genau das. Es war wirklich nur so ein Straight-to-DVD-Sequel. Also du hast es wirklich perfekt zusammengefasst. Genau das war's. Und der Film wusste halt auch nicht, der erste hatte die Balance zwischen Humor und Action wesentlich besser. Und hier konnten die sich so gar nicht mehr entscheiden. Der war auch teilweise eine Farce und es war der erste nicht. Mhm. Ich fand den nicht furchtbar, aber ich fand den so furchtbar egal. Und das hat es halt fast noch schlimmer gemacht. Wenn der jetzt so spektakulär scheiße gewesen wäre, dann wäre der im Kopf geblieben. Aber ja, du hast alles perfekt zusammengefasst.
Ja, oder anders gesagt, der erste Nobody hat die beste Action-Szene des Jahres gehabt. Und der zweite Nobody hat keine Action-Szene, an die sich irgendjemand erinnern wird. Und das ist der große Unterschied. Was uns auch ein bisschen zu deiner Nummer 3 führt, das war auch ein 2,5-Sterne-Film bei mir, aber hat halt nicht mehr für die Liste gereicht. Bei dir schafft er so locker auf die Liste. Du fandst ihn auch deutlich schlechter als ich, muss man dazu sagen.
Ich fand den zum Kotzen.
Das ist der vierte Teil einer großen, altehrwürdigen Reihe. Und ich mag ihn nur ein bisschen mehr als du, weil ich finde, von allen 4, und ich sag's jetzt Jurassic World Filmen, ist das der beste für mich. Aber das macht ihn natürlich nicht zu einem richtig guten Film.
Also, wenn ich 4-mal Durchfall hab, und ich sage, das eine Mal war weniger schlimm, weil es schneller aufgehört hat, dann ist das für mich kein Lob.
Wo wir
das
wieder bei deiner Lieferando-Beschwerde sind, auch nicht jetzt.
Ja, ja.
Du spürst es schon, dass es grummelt im Bauch.
Schon mega pittig. Die haben da.
Mach erst mal also den Mund leer, bevor du was sagst. Das ist immer noch ein Audi-Fieler-Podcast.
Okay. Ich habe den ganzen Tag was gegessen. Und wir haben hier heute auch einen Marathon, muss ich dazu sagen. Aber, okay, wo fange ich denn an mit der Scheiße? Also erstens, also die Insel ist mittlerweile so brutal bewacht und quarantänig und gesichert, dass du die nur mit einer super duper krassen Crew finden kannst, für die du halt Mahershala Ali und Scarlett Johansson brauchst. Oder du bist eine Familie, die versehentlich dort landet. Also das ist allein schon krass.
Die dramaturgisch nur dafür da ist, dass überhaupt Kinder wieder in dem Film sind, weil sonst hätte es keine Kinder.
Genau. Und der Plot ist so Legend of Zelda. Du schießt dann halt immer deine Ballonraketen raus und dann machen die Blutprobe gesammelt. Und du brauchst Blut von Dinos, aber die müssen groß sein, weil große Dinos geben krasses Super-Duper-Blut, das die krass Super-Duper-Krankheiten heilen kann. Weil das mittlerweile die Logik ist in Jurassic Park-Filmen. Fuck-off-Film! Da reicht es nicht, dass wir jetzt schon 3 beschissene Filme hatten. Jetzt muss es noch den nicht T-Rex, sondern D-Rex geben. Und der D-Rex sieht wirklich aus wie der Rancor aus Star Wars, wenn er einen Pimmelkopf hätte. Deswegen nenne ich ihn auch nur Dick-Rex. Und dann, wann immer irgendein Charakter in Gefahr ist, der ein Good Guy ist und mehr als 5 Minuten Screentime hatte, ist er safe. Das ist so krass. Mahershala Ali opfert sich und ist dann 5 Minuten später einfach wieder okay. Ich so, was ist passiert? Hat der Dino gesagt, doch kein Bock? So, what? So, also erst rennt er ihm hinterher, als wenn er aussieht wie ein wegrennender Mittelfinger. Und dann sagt er in der letzten Sekunde, nee, doch kein Bock. So, wie? Ohne Spaß, ich war wirklich, also dieser Film hatte dann sogar die Frechheit, dass es einen Dino im Rucksack gab, der immer rausgeguckt hat und gesagt hat, kauf mich, kauf mich. So.
Du warst schon sehr berechnet. Ich fand am frechesten, wie sie Szenen recycelt haben. Also die Szene in dieser Tankstelle, einfach 1:1, die Küchenszene aus Jurassic Park ist schon heftig.
In Scheiße.
Ja, man muss dazu sagen, eine Sache, die ich dem Film eher zugute halte, ist, dass Gareth Edwards definitiv der fähigste Regisseur der 4 Jurassic World Filme ist. Und das sieht man in seiner Art zu inszenieren. Aber er ist, was hier, also hier ist es sehr oft ein One-Trick-Pony. Er hat es einmal, er macht es an einer Stelle richtig gut mit dem, was passiert im Hintergrund und keiner guckt zu. Und das funktioniert so gut, dass er das in dem Film 5-mal macht. Das ist halt too much. Er weiß halt nicht, wo er aufhören soll. Es liegt aber auch am Drehbuch. Es liegt auch an diesen, ich finde auch die Casting-Entscheidung in dem Film besonders schlecht. Keiner sticht heraus. Alle wirken typecast. Selbst in Scarlett Johansson wirkt hier komplett deplatziert. Also sie ist wirklich nur drin wegen ihrem Namen. Nicht, weil die Rolle
bisher wirkt. Die wirkt so, als wenn sie sich unwohl fühlt.
Ein bisschen,
sie wirkt richtig. Sie wird richtig unbeholfen, das kenne ich von ihr gar nicht. Und dann gibt's diese Szene, das hatte ich ja noch nie in einem weißt du, sag über die Chris Pratt und Bryce Dallas Howard Filme, was du willst, ja? Die sind dumm wie Scheiße und ich hasse sie mit einer Passion, ja? Aber ich wusste zumindest, Chris Pratts Charakter ist ein Stereotyp, der so ein bisschen einen auf Indiana Jones / Nathan Drake macht und Bryce Dallas Howard ist tough Business Lady, die auch überzeichnet ist. Und zwischen den beiden wird so ein Hin und Her aller Hahn und Leer in Scheiße geben. Okay? Das ist so ein bisschen das was
die diese Filme geben. Das eingeschränkt, finde ich. Die zwei haben eine Chemie.
Ja, aber hier ist denen selber aufgefallen, dass sie gar keine Charaktere hatten. Deswegen gibt's eine Szene, wo Mahershala Ali und Scarlett Johansson im Boot sitzen und sagen, sag mal, wie geht es dir eigentlich seit der einen Sache, die dir passiert ist, die dich ganz dolle traurig gemacht hat? Ja, nur halb so gut wie dir, seitdem dir diese eine Sache passiert ist, die dich ganz doll traurig gemacht hat.
Das soll dich emotionalisieren. Und dann haben sie die Chuspe, darüber das Jurassic Park-Thema zu legen. Ein heroisches Thema in einem traurigen Moment, was überhaupt nichts mit Dinosauriern zu tun hat. als hätten sie wirklich einfach, wie soll ich sagen, ein Ordner gehabt, ein File mit allen Jurassic Park Score-Ausschnitten, die man braucht, und haben ihn wahllos über den Film verteilt. Also, weißt du, hier, Spielberg setzt es immer ein, wo es gebraucht wurde. Und es hat dann auch für diese ikonischen Momente gesorgt. Und hier konterkariert das alles, was du siehst. Es ist so fucking dilettantisch. Ich kann es einfach nicht fassen.
Ja, also, nee. Es macht mich halt auch noch besonders sauer. Weil ich guck mir wirklich jedes Jahr Jurassic Park an, den ersten Film von Spielberg. Du hast ihm diesen Sommer ein wundervolles Video gewidmet.
Dankeschön.
Und es ist wirklich eines meiner Lieblingsvideos von auf deinem Kanal.
Danke.
Ich glaube, ich habe das auch schon dreimal oder so geguckt. und ich habe dieses Jahr, by the way, ein sehr langes Video zu Jaws gemacht. Mhm. Und dir auch geraten, den noch mal zu gucken, weil ich weiß, das ist bei dir immer noch ewig her. Und ich wette, wenn du den guckst, sehe ich locker eine Woche später, danach siehst du Jaws mit anderen Augen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil der Film dazu einlädt.
Ja.
Ohne Witz, Jaws, ich weiß, ich werde damit nicht aufhören, weil du guckst auch häufig gerne noch mal ältere Filme. Du hast keine Ahnung, wie geil der gealtert ist.
Ich gucke immer lieber ältere Filme als moderne Filme.
Ja, aber du hast keine Ahnung, wie geil der gealtert ist. Und der ist wirklich immer noch ein 10 von 10 Meisterwerk, weißt du?
Absolut.
Unglaublich. Und weißt du, da hast du halt das Erbe von Spielberg. Mhm. Und das ist so eine Scheiße.
Ja.
Also es macht mich halt besonders, es macht mich richtig wütend, weißt du?
Es hat mich bei den anderen Filmen wütender gemacht als bei dem. Das ist ja mein einziges Argument, das ich dafür habe. Und um auf das anzuspielen, was du gerade gesagt hast, mit diesem Video, das ich gemacht habe. Ich finde, das Video ist auch deswegen, glaube ich, so emotional geworden, weil ich auch sehr viel persönliche Geschichte reingebracht habe. Weil Jurassic Park nicht nur ein perfekter 10 von 10 Film für mich ist, sondern weil er mein Leben geprägt hat und meinen Werdegang. Und weil ich was super Persönliches damit verbinde, nämlich, dass mein Patenonkel mir diesen Film auf VHS geschenkt hat. Und ihm danke ich ja an diesem Video. Und das ist auch für ihn dieses Video. Und es hat mich dann auch danach sehr berührt, dass wir uns deswegen noch mal ausgetauscht haben. Ich mit meinem Patenonkel, wir schreiben uns nicht so oft, weil wir wirklich an komplett unterschiedlichen Enden in Deutschland leben. Grüße gehen an Hans raus. Und wir schreiben uns deswegen. Und ich werde selber emotional, wenn ich das Ende sehe und wie die Musik von John Williams an der Stelle eingesetzt wird. Das Ende von meinem Video, das Ende von Jurassic Park. Ich werde da richtig emotional. Und dieser Film erzeugt nicht mal für eine Millisekunde dieses Gefühl, diese Gefühle. Bei niemandem wird das funktionieren. Mir kann auch keiner erzählen, es hat auch nichts mit Nostalgie nur zu tun. Oh, wir sind ja so verhaftet noch in den 80ern und 90ern mit unserem Filmgeschmack. Das ist kein Film, der irgendein Kind und den Beziehungsberechtigten oder wen auch immer, das gemeinsam zu sehen, beeinflussen wird. Das ist sehnenloses Blockbuster-Kino at its best.
Absolut. Und ich sag's mal so, wenn ihr aufhören wollt, also wenn ihr wollt, dass wir aufhören, darüber zu meckern, dass das Sequels häufig nicht mehr so geil sind wie die originalen Filme, die das überhaupt erst großartig gemacht habt, dann macht eure eigenen Franchises lieber, bevor ihr sowas verhaut. Weil dieses Jahr kam ein Trash-Film raus, aber ein guter Trash-Film, muss ich dazu sagen. Ja, es kam ein Trash-Dino-Film raus, der hieß Primitive War, den empfehle ich tatsächlich. Der macht Spaß, das ist so Vietnam meets Dinosaurier.
Ach ja, ja, stimmt, habe ich mitgekriegt. Ja,
und der ist nicht schlecht. Der ist wirklich mit, du guckst ihn dir an und du siehst richtig viel Herzblut in der Inszenierung. Du siehst, dass dieser Film halt genau das capturen will, so ein Genrefilm. Und der probiert jetzt auch nicht irgendwie das Vermächtnis von Jurassic Park anzutreten, um Gottes Willen. Aber für das, was er ist, ist er überraschend unterhaltsam. Ja, dann gucke ich mir den neuen Jurassic-Film an und dieser Name hatte mal eine Bedeutung. Und das kriege ich vorgesetzt? Wie kann es sein, dass in einem Jahr, in dem Jurassic World rauskam, ein Film, der Primitive War hieß, besser war? Also es ist alles, was ich dazu sagen kann. Es ist wirklich alles, was ich dazu sagen kann.
Um nochmal Werbung für den Podcast zu machen, den wir unmittelbar vor dieser Aufnahme aufgenommen haben, der aber vor 2 Wochen rauskam, nämlich Avatar, da sieht man in jedem Frame das Herzblut von James Cameron, egal wie man den Film findet. Egal wie man Safe. Den findet. Du siehst in jedem Frame das Herzblut, das da drin steckt. und Jurassic World ist das Gegenteil davon und damit sei das beendet. Du hast einen ähnlichen Film auf deiner Nummer 2. Ich habe vergessen, dass das dieses Jahr war. Das war dieses Jahr?
Februar oder März?
Ach, tatsächlich?
Mhm. Der kam noch nach Captain America Brave New World.
Mhm.
Und das war ja mal ein Flop mit Ansage. So. Also,
ich weiß nicht, ob die Ansage drinsteckt, weil man weiß ja nie so bei diesen Live-Action-Filmen. Die können auch eine Milliarde knacken, out of the blue.
Stimmt, aber wenn man schon so viel in der Pressetour dafür tut, um gehasst zu werden. Also da muss man sich ja wirklich Mühe geben.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, die Pressetour war nicht das Problem von Schneewittchen. Ich glaube, das war, sorry, ich habe es jetzt gespoilert, Schneewittchen. Ich glaube, es fing schon ab den ersten Trailern an. Und ab dem davor, dass man mit diesem Hin- und Her-Gerutsche, ob man jetzt mit Kleinwüchsigen arbeiten will oder nicht.
Okay, also es fing damit an, dass Rachel Zegler den Mund aufgemacht hat. So, das war schon gruselig, weil sie sagt, ich hasse das Original und im Original geht's um Stalker und dann sagt sie etwas, unsere Version ist modern, es geht nicht darum, dass sie einen Prinz findet, sondern dass sie herausfindet, wie wundervoll sie ist und dass sie ein Lieder ist. Ich so, dir ist klar, dass das mittlerweile auch ein Klischee ist, dass Leuten aus dem Hals raushängt, okay? Das ist mittlerweile genauso ein Klischee wie die Damsel in Distress, ist das. Weil wenn du 10 Jahre lang nichts anderes vorgesetzt kriegst, dann ist das auch nichts Besonderes. Du bist nichts Besonderes mit dieser Aussage. Aber dann ging es los mit der Zwergenthematik. Da wurde nämlich 7 Schauspieler gezeigt und es hieß, dass das die 7 Zwerge sein sollen. Die aber keine Zwerge sind, weil Peter Dinklage sich darüber aufgeregt hat, dass Zwerge, und ich sage bewusst Zwerge, es sind Märchenwesen, Fabelwesen. Ich habe Zwerge nicht gleichgesetzt mit Kleinwüchsigen, okay? Aber Kleinwüchsige kriegen diese Rollen sehr leicht und Kleinwüchsige haben es sehr schwer, Rollen zu kriegen. Sehr schwer. So, er hat gesagt, das ist ass backwards. Okay, also haben wir Schneewittchen ohne Zwerge und nennen sie die 7 magischen Wesen. Dann dachte sich Disney, das ist auch kacke, das zu machen, also hauen wir last minute einen CGI-Albtraum rein. Haben aber immer noch die 7 Charaktere, die wir gecastet haben als die Zwerge und nennen sie einfach 7 Banditen. So, was du so krass merkst. Und Gal Gadot, ich mag die ist charismatisch, die kann Wonder Woman spielen, also das kann sie halt nicht. Da ist sie halt an ihren Grenzen angekommen, was das Schauspiel angeht und das war ja ohnehin nicht so gut, ihr Schauspiel. Aber das ist hier katastrophal.
Dafür bin ich jetzt aber Schneewittchen auf Ewigkeit dankbar, weil es gibt so tolle Reels von dieser einen Content-Creatorin, der ganzen Trait ist, dass sie Gal Gadot fantastisch nachmachen kann.
Nicht nur sie, die macht viele andere auch nach.
Ich kenne aber ich kenne nur die Gal Gadot.
Ach so, die macht
so
ganz viele.
Gut. Die sind so gut. Die kann alles als Gal Gadot und es ist so lustig. Das habe ich dann neulich gesehen. Es war so fucking witzig. Ich kann leider den Finger nicht drauf zeigen, aber mein Gott.
Auf jeden Fall. Das war halt eine Katastrophe. Und als wenn das nicht schon alles schlimm genug ist, ist dieser Film auch hässlich.
Oh, sie hat Harry Potter gemacht, das war's. Entschuldigung, Harry Potter, da habe ich sehr gelacht.
Dieser Film ist so hässlich. Weißt du, das ist so ein Zauberwald mit Tieren und so und Fantasy. Alter, das ist einfach grau und entsättigte Scheiße. Und am Ende feiern die eine Diddy-Party. Wirklich. Wo sie alle komplett in Weiß so angezogen sind wie auf den Diddy-Partys. Nicht der beste Ruf, eine Hollywood-Produktion zu haben, die irgendwie am Ende eine Party feiert, die eventuell an einen der ekelhaftesten Menschen gerade so in der Musikindustrie
erinnert. Apropos, hast du die Doku gesehen eigentlich? Ich habe sie nicht gesehen. Aber genug.
Ja? Wow.
Ich muss sie noch sehen. Ich will die auch sehen, tatsächlich.
Die ist krass. Die ist krass. Also ich bin noch nicht komplett durch, aber die ist krass. Was ich aber auch dazu sagen muss. Ich muss jetzt aber auch ganz kurz sagen, trotz allem würde ich hier nicht eine zu krass akkurate Doku erwarten, weil sie trotzdem von 50 Cent kommt.
Ja.
Und 50 Cent hasst Diddy mit einer Passion, das glaubst du gar nicht. Weißt du, was der Typ mal gebracht hat? Ich finde es einer der lustigsten. Nee, viel krasser. Das
aber
ist
du weißt, welchen Gag ich meine, ne?
Sag den Fahrradgag.
Der Fahrradgag war, es war ein Bild von P. Diddy, das er, glaube ich, selber gepostet hat, wie er auf dem Fahrrad sitzt und fährt. So, so kennst du diese Urban-Fahrräder, auf den Amerikaner so sitzen, ne? Und 50 Cent, ich glaube, das war ein Instagram-Post, hat drunter geschrieben, auf diesem Bild ist kein Fahrradsattel.
Ja, das macht er ständig. Weißt du, was wesentlich krasser ist, was er gebracht hat? Er hat bei einem Diddy-Konzert die ersten beiden Reihen ausverkauft. Und dann waren die halt leer. Dann durfte sich da niemand draufsetzen. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist halt ein dick Move. Also, und der trollt den schon seit Jahren auf Instagram. So. Aber okay. Ich meine, ich heul dem keine Tränen hinterher, weil der ist verurteilt.
Wenn einer verdient hat, dann Sean Combs.
Ich bin immer richtig vorsichtig, wenn es um Anschuldigungen geht. Und wenn einfach nur Anschuldigungen im Raum wären, wäre ich vorsichtig, irgendwas zu sagen, weil es gibt halt auch Hexenjagd in Hollywood. Es gibt halt auch jemanden wird irgendwas unterstellt ohne jegliche Beweise und auf einmal springen alle drauf wie Piranhas und beißen den kaputt. Dabei hat er ja nicht seinen Tag im Gericht. Der Typ ist ein Verurteilter. Es ist was ganz anderes.
Er ist sogar unterverurteilt, das kann man sogar festhalten. Das kann man, man kann neutral drauf gucken und sagen, dafür hätte man aber mehr bestrafen müssen oder das hätte man nicht abweisen sollen. Wie kann das sein? Mhm. Also, er ist sogar zu glimpflich davongekommen. Da sind wir schon ganz nah an dieser.
Abgesehen davon,
ja.
selbst wenn wir diese Sexualstrafdelikte über die hinwegsehen, was niemand tun sollte, weil es widerlich ist. Es gibt nichts Widerwärtigeres als das. Es gibt allein diese Aufnahme, für die er sich ja entschuldigt hat, wo er in einem Hotelfahrstuhl seine damalige Partnerin aufs Übelste zusammengeschlagen hat. Und es war ja da, also das hat er ja auch gestanden, sich entschuldigt. Allein dafür, also sorry, ja. wenn du eine gewalttätige Hand an eine Frau legst, bist du ein Stück Dreck. Ja. Sorry.
Dafür brauchen wir kein Gerichtsurteil. Wir sehen es ja. Da können wir uns alle, ja. Da können wir alle den Pranger auspacken. Und
er ist ja davor und er ist ja danach auch vor der Kamera gegangen und meinte, ich schäme mich so für dieses Video. Ich so, ja, sorry. Nee.
Aber was ich mich frage ist, weil das seit Jahren nicht vorgekommen ist, ich fand diesen Film damals ganz witzig und gut. Ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal gesehen, aber ich habe seit Jahren den nicht mehr gesehen. Get Him to the Greek.
Den sieht man jetzt aus anderen Augen.
Den siehst du mit komplett anderen Augen, wegen P. Diddy, wegen, wie heißt der Rockmusiker nochmal?
Russell Brand.
Russell Brand. Selbst wegen
Jonah Hill.
Jonah Hill, wenn du da seine Skandale verfolgst, nur in Kombination mit diesem Film, wirkt der komplett anders. Und das ist verrückt.
Alles wirkt anders. Auch diese Nickelodeon-Show, wo ein Kind aufwacht, den Vorhang aufzieht und dann ist da ein gigantisches Diddy-Gesicht und er hi und das Kind so. Das ist ja jetzt das Meme. Man zeigt jetzt einfach nur echte Clips. Echte Clips, die es wirklich gibt von Diddy. Es ist so ein bisschen wie der Family Guy Gag mit dem Wissen, das wir jetzt haben. Es ist dieses Bill Cosby Ding. Kennst du es?
Haben wir beide eigentlich jemals über diese R. Kelly Serie, Webserie geredet auf YouTube?
Surviving R. Kelly?
Nein, die Webserie, die er selber produziert hat, dieses Musical, das nicht endet.
Nein, das kenn ich gerade.
Du kennst das nicht.
Ich kenn die nicht.
Eve, ohne Witze, das ist YouTube Gold. Wir werden das bei Gelegenheit, wir zwei auf der Couch zusammen, schauen wir uns das an. Und ich sage dir, du wirst nicht aufhören zu lachen. Das ist die beste Webserie auf ganz YouTube, die R. Kelly selber produziert hat, der nicht aufhört zu singen, den gleichen Song immer und immer wieder, nur mit anderen Textzeilen. Und es ist ein Meisterwerk.
Es ist ein absolutes Meisterwerk. Darf ich dir sagen, dass noch nie hat man so krass gesehen, wie jemand bei einem Interview, wo die ganze Welt hat dem Typen ungerechtfertigt, meiner Meinung nach, den Olivenzweig hingehalten. damit er sich rechtfertigen kann, damit er sich entschuldigen kann. Und alle waren bereit, ihn wieder zu akzeptieren in der Popkultur, obwohl er ein Kinderschänder ist. Ich finde, es gibt bestimmte Sachen, aus denen solltest du nie wieder rauskommen. So. Und das gehört dazu. Also, sorry. Es gibt Sachen, die gehen nicht. Es ist nicht. Er hat mal einen blöden Witz gemacht. Für so etwas wird man heutzutage manchmal schon fertig gemacht. Aber das, der hat keine. Nee, ciao. Ja. Aber man gibt ihm diesen Olivenzweig. Man gibt ihm. Weißt du, worauf ich jetzt anspiele?
Ich überlege. Ich glaube, ich weiß.
Also, er hatte ein Interview. Und du hast richtig, ey, du hast gehört, wie sich sein Publizist erschießt quasi bei dem Interview.
Im Hintergrund.
Okay, du musst dir vorstellen, nach allem, und dann, das sind ja mal diese Sachen, das macht ja Hollywood sehr gerne, die machen halt ganz, ganz eklige Sachen, und dann treten sie irgendwie vor der Kamera und sagen, ich war dreimal beim Therapeuten und war hier und da, und jetzt bin ich gereinigt und mir geht's gut und ich bin jetzt frei von meinen Sünden, bitte gönnt mir Absolution, ich habe sie doch so verdient und so, im Grunde genommen, die kriegen ja auch alle gleich, diese Reden danach, die immer kommen. So. R. Kelly sitzt dem Interviewer gegenüber. Der Interviewer ist ihm gegenüber sogar freundlich gesinnt. Nach allem, was passiert ist. Und der Interviewer stellt ihm die einfachste Frage auf der Welt. Und zwar, are you attracted to teenagers? Ja? Was sagt R. Kelly? No, of course not. Nein, seine Antwort ist, when you say teenagers. How old are we talking? Wirklich so bang, der Publizist. Weißt du?
Okay, gut. Komisch, dass wir von Schneewittchen dahin gekommen sind. Wer durch den Podcast springt, statt sich das
konsequent anzuhören. Wegen der Diddy-Party.
Ich weiß, aber trotzdem, von Schneewittchen zu R. Kelly ist es trotzdem ein weites Stück. Das können wir schon mal festhalten. Anders als meine Nummer 2, weil das ist Captain America 4. aber Captain America 4 hatten wir ja schon. Deswegen hast du schon wieder eine Ehrennennung, weil du ja in den Pool der Scheißigkeit geschwommen bist und nicht ich. Du bist reingefallen in einen anderen Streaming-Film nach War of the Worlds, nämlich in den großen Streaming-Film von Netflix, The Electric State. Dazu hast du auch schon mehr gesagt, aber sag uns doch noch mal eine nette, schöne Anekdote aus Electric State.
Also das ist wirklich ein Albtraum, ne? Also wenn War of the Worlds ein Fiebertraum ist, aber der irgendwie fetzt, auf eine falsche Art und Weise, das ist der Albtraum. Da ist nichts gut. Da landest du wirklich an einem Ort der Seelenlosigkeit, die nicht zu überbieten ist. Ich habe gehört, die Vorlage, da gibt es einen Roman oder Comic oder
sonst Comic. Was. Comic.
Soll richtig gut sein. Du hast wirklich noch nie so einen seelenlosen Müll gesehen. Noch nie.
Ich schaue schon, ob es ein Comic oder ein Roman war. Aber ich meine, es ist ein Comic. Ja, es ist ein Illustrated Novel. So. Und es sieht ja auch sehr anders aus übrigens, ne?
David Hein, ich glaube, seine Überschrift hieß, ist das schon Geldwäsche? Und ich unterstütze diese Theorie und diese These durch und durch. Du hast jeden Schauspieler auf der kompletten Welt, der auch kurz mitspielt, aber nur auf so einem Screen, ähnlich wie bei War of the Worlds. Aber weil die Photoshop wurde auf einen Roboter, wirkt es nicht so billig wie bei War of the Worlds. Dabei ist es genau das, die haben sich im Schrank gefilmt. So. Du hast jeden als Voice-Actor gekriegt, nur wenn er nur kurz sagt, ich bin kurz kacken. Hör, guck mal, Giancarlo Esposito spielt mit. So, als ob. Und dann hast du Chris Pratt, der Star-Lord für Arme spielt. Also er spielt halt wirklich, das ist so ein Typecasting, das ist grausam. Millie Bobby Brown, die einfach nur wieder weint. Das macht sie ja, sie weint einfach immer. Sie weint immer nur in jedem Saal, sie weint immer. Und dann will dieser Film sich halt verflucht ernst nehmen. Und irgendwann, als eine mechanische Erdnuss in den Krieg zieht und ich das ernst nehmen soll, dachte ich mir auch, what the fuck passiert hier gerade? Also, Ich empfehle diesen Film nicht, muss ich auch dazu sagen. War of the Worlds kriegt von mir eine Empfehlung. Ihr Trash-Liebhaber wisst, wer ihr seid. Ihr guckt euch den an. Das hier, ihr werdet älter beim Gucken.
Aber eine andere Frage hätte ich. Glaubst du, Hardcore-MCU-Fans, die sich die ganzen anderen Russo-Sachen die sich die ganzen anderen Russo-Sachen immer kneifen, die nicht anfangen, hier diese Spy-Serie zu gucken, The Citadel, die ein Riesen-Millionen-Grab war, die nicht The Gray Man gesehen haben, was ein Riesen-Millionen-Grab war. Glaubst du, denen sollte man Electric State zeigen, um ihre Erwartungen an Avengers Doomsday ein bisschen zu drosseln?
Ja, ist halt trotzdem Folter, ne? Also, ich will das niemandem antun. Aber ja, die Russos sind nicht so begnadet, wie Leute immer tun. Die haben halt diese paar Marvel-Filme unter ihrem Gürtel, die ihnen wirklich grünes Licht geben, Geld zu verbrennen.
Ich finde halt, zur Ehrenrettung der Russos, ich glaube, das sind gute Regisseure, aber sie sind ja keine automatisch deswegen gute Autoren. Und bei Marvel kam ihnen zugute, dass sehr viele gute Autoren vorgearbeitet haben. Ob es ein Joss Whedon war, ob es ein James Gunn war, auch ganz extrem. Die haben alle vorgearbeitet für Infinity War und Endgame. Und sie haben dann die Früchte davon getragen. Bei Doomsday ist die Vorbereitung eine leicht andere. Also wenn sie es irgendwie schaffen, an Endgame anzuschließen, ohne Endgame und Infinity War komplett ad absurdum zu führen, dann kann es funktionieren, glaube ich. Aber also, wenn sie sich zu viel Story ausdenken, die nicht funktioniert, nur um die ganzen Cameos zusammenzukriegen, wie sie es eigentlich auch bei Electric State machen, ganz viele Cameos zusammenkratzen, weiß ich nicht.
Darf ich meine Prognose mal raushauen für Doomsday? Mhm. Das wird der Rise of Skywalker der MCU-Filme.
Ist möglich.
Was ich damit, und ich meine nicht irgendwie, dass das alle den hassen werden, weil Marvel-Fans sind wesentlich offener für sowas, habe ich das Gefühl.
Weil er viel Redcon. Ah,
ja, also er wird im Grunde genommen somehow this and that guy returned. Also es wird er die ganze Zeit sein. Er wird so sagen, also diese letzten paar Jahre, die wir ja wirklich hingeplätschert haben, wo wir vielleicht zwei gute Filme hatten und einen Haufen Quatsch und ganz viel Quatsch auf dem Streaming-Service hatten, so. Ja, vergesst es mal. Wir bringen euch lieber bekannte Gesichter zurück. Was auf der einen Seite, also es ist halt auch eine Lose-Lose-Situation für die. Ich würde nicht gerne in deren Schuhen stecken, muss ich ganz fairnesshalber sagen. Auf der einen Seite machst du dann ein Eingeständnis, ja? Und das ist nie leicht, wenn du sagst, ich habe Kacke gebaut. Und das haben die ja. Die haben ganz klar Kacke gebaut, die letzten paar Jahre. Das einzugestehen ist Kacke. Gleichzeitig pisst du dann den paar Fans ans Bein, die das mochten, was sie in die letzten paar Jahre gemacht haben. Das heißt, damit verlierst du auch, ja. Dann wird es Leute geben, wie dich und mich, die sagen, ist es nicht ein bisschen lahm, dass man Marvel immer nur hypt wegen, wir bringen den zurück und wir bringen den zurück und guck mal, das nächste Mal wird noch geiler. Ja, Leuten wie uns spielen die in die Hände damit, weißt du, aber so richtig. Also es ist eine Lose-Lose-Situation, aber ich glaube, dass das ein finanzieller Mega-Hit wird, glaube ich.
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er unter den Erwartungen laufen wird. Ich glaube, der Hype
kann
ist ein komplett anderer jetzt. Wird es eine Milliarde einspielen? Ja. Werden danach alle Leute glücklich sein und den zweiten Teil auch noch gucken? Da wäre ich jetzt nicht sicher. So, und
das ist die Frage. Ja. Das ist die Frage. Also da müssen sie halt und sie haben halt das große Glück, wenn sie ihre Hand ein bisschen richtig spielen. Aber da ist halt auch die Frage, was Sony da so vorhat. Vor Doomsday kommt Spider-Man Brand New Day. Mhm. Okay. Spider-Man ist ein Moneymaker. Und das ist eigentlich ganz egal, ob der qualitativ hochwertig ist oder nicht. Spider-Man ist ein Moneymaker. Und ich sag dir jetzt schon, Spider-Man Brand New Day wird ein Mega-Hit sein. Ich glaube, es wird nicht so ein Mega-Hit sein wie No Way Home, weil es hatte einfach die drei Spideys. Und es war gerade, nachdem die Kinos wieder volle Kapazität auf hatten, also es war so der perfekte Sturm, um ein Mega-Hit zu werden. Ja? Mhm. Aber Spider-Man Brand New Day ist jetzt schon ein Milliarden-Hit. Also jetzt schon.
Glaube ich auch.
Ohne Frage. Spider-Man Far From Home, der krasseste Vanilla-Film, den Marvel je rausgehauen hat. Wirklich, das ist einfach nur ein Vanille-Eis als Film. Mhm. Ja? Und der war fast so erfolgreich wie Infinity War. Das ist so krass. Und dabei war dieser Film so, ja, echt, wir sind jetzt? In Europa. Ja, Far der war so, der war so krass erfolgreich.
Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, der lief eher unter Erwartung, dachte ich.
Nein!
Ach so, ja, stimmt. Der war ja zwischen Endgame und Infinity War und deswegen waren die Leute noch so heiß drauf.
Nein. Der war nach Endgame.
Ich meine.
Der war nach Endgame.
Far From Home
war auch nach Endgame.
Far From Home war ja vor Endgame.
Nein.
100%.
Homecoming. 100%. Ja, ich wette mit dir jetzt. 100 Euro Wette jetzt? 100 Euro Wette jetzt.
Far From Home.
Jetzt 100 Euro Wette.
2019 gewesen.
Ich weiß, und er fängt damit an,
ach,
dass
ja. Weißt du, warum ich mich täusche?
I will always love you von Whitney Houston.
Sorry. Ich weiß wieder, warum ich mich täusche. Der Trailer kam vor Endgame raus. Zum Glück habe ich nicht gewettet. Das ist nämlich meine Erinnerung, dass sie die Jahreszahlen aus dem Ausweis da rausretuschiert haben. Aber ja, stimmt. Far From Home Trailer hat eigentlich Endgame gespoilert. Das war das, was mich damals aufgeregt hat. Stimmt. Willst du recht übrigens, der hat 1,1 Milliarden eingespielt. Das ist aber nicht so viel wie Infinity War. Also über eine Milliarde.
Ja, aber bei einem Budget.
Krass.
Bei einem Budget, also gegen ein Budget von 160 Millionen.
Ja, das ist kein Vergleich.
Also,
Infinity War und Endgame auch noch zusammengedreht und so richtig teuer. Aber No Way Home dasselbe, ne? Also die haben mit das Budget so viel vervielfacht, da stinken sogar die Avengers-Filme ab. Aber Spider-Man ist halt der beliebteste Superheld auf der Welt. Also er ist der meistgegoogelte, er ist der beliebteste Superheld auf der Welt. Es gibt keinen, der beliebter ist. Nicht Superman, nicht Batman, es ist Spider-Man.
Ja, und im Kino sind die zwei erfolgreichsten Superhelden bis heute Batman und Spider-Man.
Tja.
Das ist einfach das Ding. Alright.
Ich habe kurz die Reihenfolge verschoben, genau, weil alles, was du zu Electric Set gesagt hast, zu dir, oder auch zu Marvel generell jetzt gerade, Franchise, Fatigue und so weiter und so fort, Sachen zusammenstüren, somehow someone returned und so weiter, trifft alles zu auf meine Nummer 1 und deswegen muss ich die jetzt vorziehen, statt deine Nummer 1
zu nehmen.
Meine Nummer 1 ist das schlechteste Franchise-Filmende in der Filmgeschichte für mich. Ich glaube, da kommt nichts ran, auch nicht Rise of Skywalker. Ich müsste wirklich überlegen, welches Franchise, das ich jemals gesehen hatte, hatte ein schlechteres Ende als Mission Impossible The Final Reckoning. The Final Reckoning ist für mich alles, was in den Mission Impossible Filmen in den letzten Jahren nur falsch läuft. Ich liebe die ersten 4 Mission Impossible Filme. Die ersten 4 finde ich, da geht wenig für mich drüber. Mission Impossible 5 hat seine Momente, Mission Impossible 6 hat seine Momente und ist ja auch nicht umsonst der erfolgreichste und sogar beliebteste. Okay, gebe ich ihm. Aber 7 und 8 sind eine absolute Frechheit und der 8 hat es noch mehr gezeigt. Einen dramaturgisch so faulen Film habe ich in der Größenordnung, glaube ich, noch nie gesehen. Weil Dialoge zu haben, innerhalb der Dialoge Inserts, so Flashbacks reinzuschneiden, um es dir noch mal zu erklären, worum es geht. Und das aber alle 15 Minuten. Alle 15 Minuten erklärt dir der Film, was in den anderen 7 Filmen passiert ist. Statt dass er es schafft, selber ein guter Film zu sein. Und sich so ganz künstlich als Wrap-up zu präsentieren. Und alles war schon immer geplant und alles sollte darauf hinauslaufen, um davon abzulenken, dass sie zuerst die Stunts geschrieben haben und sonst gar nichts. Und sie haben jahrelang die Stunts gedreht von 7 und 8, ohne Story, und dann diese Story-Zwischensequenzen gedreht und irgendwie zusammengefriemelt und sogar trotzdem mehrmals gedreht, weil Dead Reckoning auch noch so scheiße lief. Und dann ist Final Reckoning auch wirklich ein Wrack, das von Dead Reckoning Part 2 übrig geblieben ist. Und dann dieses ultrapathetische, männlichkeitsbestätigende Tom-Cruise-Gehabe in diesem Film, um uns einen Doppeldecker-Stunt zu präsentieren, den irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gründen feiern im Kino, der nicht besser ist als eine Joko und Klaas-Folge, die ich sonntags kriege. Joko gegen Klaas, Duell um die Welt, hat die gleichen Stunts als Final Reckoning. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Dieser Film ist eine absolute Frechheit und eine Schande für dieses Franchise.
Ich fand, wenn es einfach nur nach Enttäuschungen geht, war das die größte Enttäuschung des Jahres, das gebe ich dir. Also ich fand den auch wirklich schlecht. Wir haben ja auch abgerantet, wir haben da einen langen Podcast zu gemacht. Und ich bin einer von denen, ich mochte die anderen McQuarrie-Filme, muss ich auch ganz klar sagen.
Auch Dead Reckoning
fand ich schwächer als die anderen. Aber der hatte richtig viele Momente. Der hatte immer noch ein bisschen Charme, der hatte Stil. Klar, ich fand es mit der AI ein bisschen übertrieben, aber es wurde auch noch mehr angedeutet und so weiter. Es wurde übrigens auch eine spannende Vergangenheit angedeutet zwischen Gabriel und Ethan, auf die in diesem Film gar nicht eingegangen wird, was total bescheuert ist. Ich fand Grace hier, und nicht, weil ich den krassesten Crush auf der Welt habe, auf Hayley Atwell, ich fand die fantastisch in Mission Impossible Dead Reckoning One. Ich mochte das ganze Ding im Zug. Ich mochte, es gab so viele Momente, die ich mochte. Es gab auch richtige Spy-Momente in Dead Reckoning Part One. Nichts davon gibt es mehr. Es ist, Tom Cruise ist Jesus und fertig. Das ist der ganze Film. Tom Cruise ist Jesus. Und jeder spricht so Shakespeare-esque, aber jeder. Ja. Es ist das Schicksal.
Bedeutungsschwanger, das ohne Ende. Ich könnte so kotzen.
Und ich dachte auch, ist Roland Emmerich der Regisseur dieses Films oder so, dachte ich mir zwischendurch. So, wenn irgendwie so ein Helicarrier mitkommt und so weiter und so fort. Und ja, also dass sie sogar den Typen aus Langley zurückbringen mit dem Messer. Und wenn ich dann sehe, dass der da so eine Frau hat irgendwo am Arsch der Welt und dass sie mit einem Besen Terroristen bekämpft, mit Marvel Hihi-Haha-Humor. Ich so, Mann, fick dich doch. Also wirklich, fick dich, Film.
Ich finde, man merkt, weil du Hayley Atwell angesprochen hast, sorry. Hayley Atwell hat wirklich Chemie mit Tom Cruise in Dead Reckoning, das gebe ich Dead Reckoning. Und man merkt, dass die zwei da eine Beziehung geführt haben. Und zu Final Reckoning waren sie schon getrennt. Der Film fühlt sich auch noch an wie eine böse Ex-Freund-Rache an seiner Ex-Freundin. So nach dem Motto, naja, jetzt sind wir nicht mehr zusammen, jetzt schreib ich deine Rolle so gut es geht runter, dass du gar nichts mehr in diesem Film zu tun hast. Du bist jetzt raus. Dann fühlt sich der Film ja noch weniger wie eine Fortsetzung an zu Dead Reckoning. Weißt du, was ich meine?
Er fühlt sich auch nicht wie eine Fortsetzung. Und auch dieses John, hier, Phelps Jr., so komm, fuck off.
Ja.
Also das war halt auch so, oder die Hasenpfote, so eine J.J. Abrams Mystery Box, das ist jetzt die Entität. Fuck off. Also es gab so viele Momente, wo ich einfach fuck off lautstark im Kino gesagt habe. Obwohl, das Einzige, was wirklich lautstark passiert, nee, ich habe es nicht lautstark gesagt, aber ich habe es für mich, ich rede nicht wirklich, aber was wirklich lautstark passiert ist, werde ich nie vergessen, als der Sound kurz leiser war mit dieser U-Boot-Sequenz, die fand ich auch wirklich gut, das ist eisig gut, aber es rettet den Film nicht. Es ist für mich wie One Battle After Another, der hat eine super Verfolgungsjagd am Ende, aber es ist kein guter Film. So, und so ähnlich ist hier die U-Boot-Sequenz, die ist gut, aber der Film ist nicht gut. Und da hat ein Typ dann wirklich gefurzt, lautstark im Kino. Also lautstark, ne? Also so richtig, du musst dir vorstellen, er atmet gerade Luft, also dann ist so kurz so eine Stille, bevor wir auf die Musik setzen, und der eine Typ so. Und alle gucken so, und das ganze Kino hat gelacht. Das heißt, das werde ich nicht vergessen. Aber ansonsten, ja, der Film.
Das war ja quasi so ähnlich wie der Oppenheimer-Moment, als alle den Atomknall erwartet haben. Und dann ging das doch viral, dass einer aber gefurzt hat, weil er dachte, es kommt der Atomknall. Und jetzt ist der Moment gekommen. Und stattdessen ist aber kein Ton mehr auf dem.
Ey, das ganze Kino hat den Furzen hören, muss ich nur sagen. Und es waren lauter und es waren langer.
War das aber eine Presseverführung oder war das ein normaler Kinobesuch?
Nein, es war ich habe den Film nicht bei der Presseverführung gucken können. Ich habe das zeitlich nicht geschafft. Und dann habe ich mir einfach Tickets gekauft für Opening Night. War sogar mit Melina drin, die wir beide mögen.
Mhm. Unsere Kollegin Melina, Grüße gehen raus.
Genau. Und es war ihr erster Mission Impossible Film. Ich so auch, oh shit. Aber sie hatte mega viel Spaß. Aber so ich als Fan der Reihe habe ihr gesagt, wenn du den magst, zieh die anderen rein. Dann wirst du mich auch verstehen. So, aber ja. Okay, wir kommen zu meiner Nummer 1, ja?
Deine Nummer 1 ist eigentlich ein erwartbarer Film, finde ich sogar, ne?
Ja, nee, nicht so schlimm. Also, ich muss dazu sagen, ich fand den ersten zum Kotzen. Hab richtig auf die Mütze gekriegt, dass ich dem ein schlechtes Review gegeben habe, ja?
Von wem
richtig
hast du auf die Mütze gekriegt?
Von der Fan-Community der Vorlage.
Ich weiß, es gibt eine Fan-Community zu dem Film, aber selbst die sagen, das hat doch nichts mit dem Spiel zu tun.
Nee, die sagen alle, das ist wie im Game. Alle.
Was?
Sagen, es ist wie im Game, ja.
Also ich kenne Gamer des Games, die den Film hassen.
Ich höre immer Leute, die sagen, es ist wie im Game, es ist wie im Game. Es wird mir auch immer entgegengeschleudert, okay?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und ich habe den ersten Film gesehen und ich fand den halt richtig, richtig mies, ne? Mhm. Deswegen hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung an das Sequel, und zwar Five Nights at Freddy's 2. Mhm. Und dachte, das wird jetzt wahrscheinlich der gleiche Mist sein wie beim ersten Mal. Und dann werde ich wieder ein Video machen und dann werden mir alle sagen, ach, du verstehst das nicht, das Spiel. Also, ich hatte keine Erwartungen und wurde trotzdem enttäuscht. Das muss man schaffen. Es hat kein Film so geschafft wie der. Also wirklich keiner. Es ist eine Stunde vergangen im Kino und es ist original nichts passiert in diesem Film. Nichts. Mhm. Weißt du, das ist auch das erste Mal, dass ich das hier in einem YouTube-Video gemacht habe. Es gibt doch die Audio- und die Videospur. Ich habe aus meiner Videospur 5 Sekunden rausgeschnitten, dass es einfach nur Schwarzbild gibt und gesagt, das ist der Film. Nein, ihr müsst mit euer, es liegt nicht an euren Bildschirm. Genau da starrt ihr rein, in den Vortex des Nichts. Denn das ist dieser Film. Es ist wirklich ein ganz, ganz gigantisches Nichts. Und das hat mich, also, ich konnte nicht fassen. Es wirkte wirklich wie, da hat jemand eine Kamera in die Hand genommen und musste jetzt, hat eine Hausaufgabe gekriegt, füll mal ein bisschen Zeit. Das ist einfach alles. Hat er mal eine Blume gefilmt, da hat er mal einen Menschen gefilmt, da ist er mal wirklich, es gab nichts. Und selbst das, was den ersten Teil ausgemacht hat, was ich schon scheiße fand, habe ich hier nicht wiedergefunden. Es war nochmal was ganz anderes, es war nochmal eine ganz eigene Hölle. Und all das fand ich schon schlimm, weil, guck mal, ich mag Horrorfilme, ich mag manchmal sogar doofe Horrorfilme. Ich muss
ein bisschen konkreter ausdrücken, weil ich verstehe gerade nicht genau, was du meinst, ne? Also, was
okay, was ich damit meine, ist, eine Stunde lang gibt es keine Handlung. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Also wirklich, es ist einfach so, du musst dir vorstellen, erster Film, da gibt es dieses Freddy's und da sind animatronische Wesen, die sind eventuell bedrohlich und dann stellt sich ja am Ende vom ersten Teil raus, es waren Kinder, Geister, die da drin sind, weil Kinder bestialisch ermordet wurden von so einem Kindermörder. Aber das ist übrigens alles in PG-13, was total Sinn ergibt für so einen Film, aber ja. Und und jetzt im zweiten Teil vermisst das kleine Mädchen, das mit den animatronischen Tierchen gespielt hat, ihre Freunde. Und das sehen wir, wie die zu Hause rumsitzt und ein bisschen traurig ist. Und dann sehen wir ihren Bruder und der geht zur Arbeit. Und dann sehen wir eine Schule und da gibt's Unterricht. Und dann sehen wir eine Autofahrt, weil warum nicht? Ich so, aber willst du mich eigentlich, wann fängt denn dieser scheiß Film an? Und dann, richtig ekelhaft übrigens, richtig ekelhaftes Marketing. Der Film wurde damit vermarktet, dass es die Reunion ist von Matthew Lillard und Skeet Ulrich, a.k.a. Billy Loomis und Stu Marker aus Scream. So, die beiden Killer. Also nicht nur haben sie nicht eine gemeinsame Szene miteinander, beide haben jene Screentime von 20 Sekunden.
20 Sekunden?
Ich schwör's dir. Also Matthew Lillard, der ist ja nach dem ersten Teil aus klaren Gründen nicht mehr dabei hier. Aber der taucht mal kurz in einem Albtraum auf und macht bubidi-bubidi-bubidi-bu. Ja? Im Grunde genommen. Und Skeet Ulrich sitzt am Tisch und sagt, ich bin traurig. Das ist eine Szene. Also wirklich beide, wenn du die Screentime zusammennimmst von beiden Szenen, ist eine ist eine Traumsequenz, was ist, wie lange dauert sowas, eine Minute, zwei. Und das andere ist eine Sequenz am Tisch, ich bin traurig, was dauert das? 2 Minuten bis 5. Das ist alles, was wir haben. Damit vermarktet man den Film. Frechheit. McKenna Grace wurde groß angekündigt. Sie spielt in den ersten 5 Minuten des Films mit. Danach kommt irgend so ein Hokuspokus-Viech und sie ist ersetzt durch CGI-Pisse. Und dann, also als wenn das nicht reicht, ne? Als wenn das nicht alles schlimm ist, was ich gerade beschreibe. Und es ist schlimm. Es ist wirklich so schlimm. Endet dieser Film, es hat wirklich nur gefehlt, dass da ein Schriftzug kommt, der sagt, Five Nights at Freddy's will return in Avengers Doomsday. Weil, also die dachten, ich bin so krass investiert, dass mitten in der Szene Fade to Black und du weißt, die wollen einen dritten Teil machen. Also was ich sagen kann ist, das ist eine derartige Zeitverschwendung. Also Ich konnte es wirklich nicht glauben. Weißt du, ich habe nichts gegen Billo-Horror. Es ist halt nicht so richtig meins, weil ich bin Horror-Fan, aber ich kann auch habe dieses Jahr Cloud in a Cornfield gesehen. Ich fand den okay. Der wird keine Awards gewinnen, der wird kein Kult-Following haben, aber für so einen stupiden, spaßigen Teenie-Horrorfilm mit ein bisschen Humor macht der Spaß. Ich habe sogar Until Dawn gesehen, diese Videospiel-Adaption. Stupide, bisschen trashig, ich konnte hier und da schmunzeln, war nett. Ist zwar auch hier rein, da raus, aber war nett, ja. Das heißt, ich habe wirklich nicht viel erwartet. Aber dass ich so eine gequirlte Scheiße vorgesetzt bekommen habe, die einfach nichts ist. Das sage ich so selten, aber das ist nichts. Das ist einfach, weißt du, ich kann ja nicht mal sagen, das hat mich so krass gestört, weil das war so doof. Ey, da ist ja nichts passiert. Da ist ja einfach gar nichts. Und ab und zu kommt aus dem Nichts dieses, weißt du, das Jumpscare-Geräusch, das du findest, wenn du auf YouTube eingibst, Jumpscare-Noise.
Ja, okay. Ja?
Das hörst du einfach 80 Mal und das Witzige ist, normalerweise geben die sich ja zumindest Mühe bei diesen Jumpscare-Festfilmen, die ich alle hasse, dass dann irgendwie so eine dämonische Fratze kommt, die so macht, während du den Jumpscare hörst. Oder, keine Ahnung, dass ein Typ die Tür aufmacht und sagt, oh, ich bin im falschen Zimmer. So, dann kommt das Jumpscare-Neues-Geräusch, weil es ein Fake-Jumpscare ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dieser Jumpscare, da hatte jemand so ein Nippleboard wie bei TV Total. Und hat da immer wieder draufgedrückt auf dieses Jumpscare-Geräusch, weil es kam auch, als es gar keinen Sinn gemacht hat. Wie zum Beispiel, ich laufe durch die Stadt, Jumpscare-Geräusch. Ich so, hä? Ich habe das nicht mal verstanden. Was war jetzt das Ding, was mich erschrecken sollte, außer, dass das Geräusch laut gepustet wurde. Also es war ja nicht mal, dass das, weißt du, so eine Hand kommt, die hier... Oh, und dann dreht man sich um, es ist nur der Nachbar. Nein. Oder bumm, oh, es war nur die Katze. Nee, es war einfach nur das Geräusch. Die ganze Zeit. Bum, 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 bum. Ich denke mir so, habt ihr sie nicht mehr alle? Irgendwann hat es mich genervt in den Ohren. Ich so, da hat jemand ein Nippleboard mitgenommen in den Editing Room. So. Immer wieder drauf gedrückt. Das war der Film.
Ich liebe gerade diesen leidenschaftlichen Rant von dir. Mir ist auch eingefallen, das war jetzt auch der einzige Film auf dieser Liste, über den wir noch gar nicht geredet hatten. In irgendeinem Podcast.
Ja, ich glaube, den hatten wir nicht. Aber den habe ich gehasst wie die Pest. Also, den habe ich wirklich gehasst wie die Pest. Und es gab für mich dieses Jahr ich kann darüber reden, dass mich Superman mega enttäuscht hat. Und der hat sogar meine Flop 10 geschafft. Ich kann darüber reden, dass Mission Impossible wirklich eine fette Enttäuschung ist. Ja, stimmt auch. Ich kann selbst darüber reden, wie scheiße Captain America 4 ist und Tron Arsch und all diese Sachen. Aber die sind irgendwo noch Filme. Das ist kein Film mehr. Also da ich weigere mich, so etwas als Film zu bezeichnen. Das sind Geräusche, die mich nerven und fertig. So.
Abgefilmte Establishing Shots, so wie ich dich verstanden habe.
Ja, also weißt du, ohne Spaß, es gab nicht einen Moment, wo ich dachte, das ist die Gefahr. Weißt du, oder wo ich mich zumindest hineinversetzen kann. So, ich bin jetzt 12 und guck mal einen Gruselfilm für 12-Jährige. Das wäre gruselig für mich, wenn ich 12 wäre. Selbst wenn ich 12 wäre, hätte ich das scheiße gefunden. Das ist das Ding, was ich dir sagen will. So, ich habe mit 12 mich gegruselt vor Sachen so age-appropriate. Aber nicht davor.
Ich bin gespannt auf jeden Fall, was das Jahr 2026 für Filme dann für uns bereithält, dass er jetzt hier so schön angefangen hat. Wir hatten letzte Woche, man muss dazu sagen, wir haben es noch nicht aufgenommen, während ich das sage, wir hatten letzte Woche über sehr viele Filme geredet, weil ich habe eine sehr lange Liste schon gemacht an Filmen, denen ich mich eher entgegensehne, aber in dieser Liste sind auch ganz viele Filme, die müssen aufgenommen werden, weil das sind Filme, die passieren halt. Aber wir haben keinen Bock drauf. Und ich bin gespannt, ob irgendeiner von denen in der nächsten Flop-Liste landen wird für 2026. Potenzial ist auf jeden Fall da. Es gibt noch andere Live-Action-Verfilmungen, nach denen niemand gerufen hat. Weitere Versuche, Videospiele auf die Leinwand zu bringen, weil das ja nach Comicfilmen die neue Cash-Cow ist. Ich bin wirklich gespannt. Hast du den Street Fighter 2 Trailer gesehen? Street Fighter Trailer, nicht Street Fighter 2.
Ja.
Der Film kann alles sein, finde ich. Also wenn du das siehst, diesen Mini-Teaser von den Game Awards, das sind ja wirklich nur 30 Sekunden, das kann richtig scheiße sein oder richtig gut. weil so spielegetreu. Ich glaube, es wird irgendwas dazwischen sein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Es gibt Potenzial für den Pool der Scheißigkeit, von dem ich die ganze Zeit rede.
Ich konnte nicht glauben, dass das Jason Momoa ist.
Welcher war
Jason Momoa? Jason Momoa ist Blanka. Jason Momoa, den erkennst du nicht.
Das ist Jason Momoa?
Der spielt Back-to-Back Lobo und Blanka. Das ist Blanka. Das grüne Monster, das ist Jason Momoa, kein Scheiß. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe das dann erst auf seinem Insta gesehen. Ich so, das bist du? Und David Dastmalchian als Bison?
Ja, das ist
das seltsame. Ich mag den Typen, ist ein Charakterdarsteller, aber Bison ist jetzt nicht. John Cena wäre ein guter Bison, habe ich schon Fan. Ja, Jason Momoa ist Blanka, Google es ruhig. Es ist wirklich so.
Ich bin schockiert einfach. Witziges, ich sehe jetzt Bilder vom 1993er Street Fighter. Oh. Und da ist Blanka natürlich jetzt auch ein bisschen arg weit weggecastet. Das ist fucking Jason Momoa. Willst du mich verarschen? Tatsächlich. Ich erkenne ihn aber nicht wieder. Das muss man auch mal sagen. Aber es sieht aus wie Lobo eigentlich.
Nee, es sieht.
Naja, ein Lobo-Verschnitt. Es hätte auch Lobo sein können. Wenn du die Haare färbst, ist es Lobo.
Das ist schon krass, oder?
Okay, das ist schon wieder interessant. Ich sag ja, der Film kann alles sein, ne?
Ich glaube auch.
Okay, wir lassen uns überraschen. Ich habe leider kein Schlusswort vorbereitet. Hast du ein Schlusswort? Hast du ein geiles Zitat aus einem dieser 10 Filme, die wir heute hatten?
Ich wollte gerade machen. It's you! It's you! Man, how could you?
Was ist das?
Das ist Ice Cube, wenn er auf den Bildschirm guckt und schockiert ist, dass sein Sohn der Hacker ist, der Meisterhacker.
Das habe ich natürlich nicht gecheckt.
Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas.
Um einen berühmten Captain aus unserer Liste zu zitieren, der ja gleich zweimal vorkam, aber aus seiner Serie, es könnte nicht passender passen.
You gotta do better!